Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an.
Wie ist die Lage? Wird in dieser Woche präsentiert von der BMW-Niederlassung in Hamburg. Erstklassiger Service und persönliche Beratung an 5 Standorten in Hamburg.
Heute befrage ich den Arzt und Teil des Leitungsteams des Mama-Zentrum Hamburgs am Krankenhaus Jerusalem, Professor Dr. Christian Schemm. Ahoi, Herr Professor Dr. Christian Schemm.
Moin, moin. Freue mich, dass ich da sein kann.
Lieber Herr Schemm, es ist Brustkrebsmonat im Oktober und spätestens da sollte man einmal darüber sprechen, auch wenn wir jetzt als Männer über etwas sprechen, wo die meisten Leute sagen, warum reden die als Männer darüber? Aber es gibt auch Brustkrebs bei Männern, habe ich mal gelernt.
Korrekt, stimmt. Und wir sehen natürlich einige davon. Und da die Männer da wenig drüber informiert werden, fällt das meistens erst sehr spät auf, leider.
Ja. Wie gibt es da so eine Quote? Also bei Brustkrebserkrankungen, wie viel Prozent liegen dann bei Männern?
Ich glaube, das sind unter 10%. Also wir haben ungefähr 3-5% männliche Mammakarzinom.
Okay, und also es ist ja so, dass man wahrscheinlich als Mann ab einem gewissen Alter ja weiß, welche Vorsorgeuntersuchungen man machen sollte. Das hoffe ich zumindest, dass alle Hörerinnen und Hörer das wissen. Ab wann sollte man denn da mal irgendwie verdächtige Stellen abtasten oder abtasten lassen?
Eigentlich sollte man eine Selbstuntersuchung machen, sowieso, als Mann und als Frau, regelmäßig die Brust mal abtasten. Auch, ich meine, als Mann gibt es auch noch andere Körperstellen, die man auch regelmäßig abtasten sollte. Mhm. Und wenn man sich da eine gewisse Routine zulegt, ist das, glaube ich, sinnvoll.
Ja.
Bei den Frauen ist es ein bisschen komplizierter, weil da der Zyklus natürlich eine Veränderung der Konsistenz der Brust herbeiführen kann. So sollte man nicht unbedingt in der Phase tasten, wenn die Brust besonders fest ist. Weil man dann natürlich nicht so in die Tiefe tasten kann.
Was ich mich ja immer frage ist, als Arzt wird man ja meistens dann irgendein Spezialist für irgendwas. Warum sind Sie beim Brustkrebs hängen geblieben sozusagen als Spezialist?
Das hat sich so ergeben, weil unsere Klinik damals, wo ich als Gynäkologe quasi die Ausbildung gemacht habe, spezialisiert war, auch schon auf das Mammakarzinom. Und irgendwie war ich hooked, weil die Onkologie sich ja so ein bisschen an der Tumorbiologie bedient. Und das war auch schon in der Schule immer ein Schwerpunkt von mir, wo ich gesagt habe, Mensch, das interessiert mich total, wie die Zellen im Körper so miteinander kommunizieren und was da so los ist und wie die ihre Informationen austauschen. Und das ist in der Onkologie sehr entscheidend. Und auch die modernen Medikamente basieren auf diesen Mechanismen. Und deswegen bin ich da irgendwie gefangen geblieben in diesem Thema.
Man hört ja immer wieder davon, dass die Krebsforschung relativ schnell voraneilt und ähnlich wie beim ewigen Leben wünscht sich der Mensch wahrscheinlich an zweiter Stelle gleich zumindest keinen Krebs mehr zu bekommen. Wie ist denn da der Stand der Brustkrebsforschung?
Also ich glaube, wir sind weit davon entfernt, behaupten zu können, dass wir Krebs heilbar machen. Es gibt ja amerikanische große Krebszentren, die das zum Slogan haben, Make Cancer History, for example. Also ich glaube nicht, dass wir so weit sind zu sagen, wir werden den Krebs irgendwie in der Entstehung bekämpfen. Aber wir verstehen natürlich immer mehr über Krebs, über die unterschiedlichen Krebsarten. Wir haben immer bessere Medikamente, so dass wir viel mehr Patienten heilen können als noch vor einigen Jahren. Und selbst wenn die Heilung nicht immer funktioniert, kann man den Patienten mit diesen modernen Medikamenten Lebenszeit und Lebensqualität schenken. Da sind wir schon sehr weit. Aber eine komplette Heilung in bestimmten Situationen ist leider nicht immer möglich.
Als Außenstehender, wenn man von Brustkrebs erfährt, von Freundinnen und anderen Leuten, dann weiß man, okay, meistens wird die Brust abgenommen. Das ist dann immer auch ein ziemlicher Einschnitt im wahrsten Sinne des Wortes für die Menschen. Das heißt nicht nur ein physischer, sondern auch ein psychischer. Wie sehr müssen Sie denn Psychologe sein? Wahrscheinlich echt fast noch mehr als ein guter Chirurg, ne?
Absolut, absolut. Und ich muss Ihnen einmal kurz widersprechen, weil Gott sei Dank müssen wir nicht so vielen Frauen die Brust komplett entfernen.
Ja.
Das passiert ungefähr nur so in 20, 25 Prozent, dass die Brust komplett entfernt werden muss. Mhm. Die allermeisten Frauen dürfen ihre Brust behalten. Klar ist da dann eine kleine Narbe drauf, aber die verheilt meistens sehr gut. Das ist dann gar nicht so das Thema. Aber wir müssen sehr viel Zeit aufbringen, um mit dem Patienten auch darüber zu reden. Und gerade wenn eine Brust entfernt werden muss, geht es natürlich auch um so Themen, will man eine Brust rekonstruieren? Ja, nein. Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Wie verarbeitet die Patientin das? Aber wir sind Gott sei Dank nicht alleine, sondern wir Ärzte haben hier ein super Team mit von Psychoonkologinnen, die uns hier zur Seite stehen und auch die Patienten in speziellen Situationen dann auffangen können und auch nochmal von der anderen Seite beraten können, als wir das als Ärzte können. Aber das ist eine komplexe Aufgabe, ich gebe Ihnen völlig recht.
Sie haben gerade eben gesagt, dass Sie sich Zeit nehmen müssen. Das ist ja etwas, was wir auch so als Außenstehende lernen, haben Ärzte immer weniger, weil immer mehr Bedarf ist und weil von den Krankenkassen immer mehr beschnitten wird. Wie kriegen Sie diesen Spagat denn hin, auf der einen Seite psychologisch sehr wertvolle Arbeit zu leisten und auf der anderen Seite immer irgendwie die tickende Uhr im Blick zu haben von der Krankenkasse?
Ja, das ist in der Tat ein Spagat. Also ich würde lügen, wenn es da bei uns nicht auch, ich sag mal, Situationen gibt, wo man sagt, man müsste sich quasi eigentlich zerteilen oder der Tag müsste 48 Stunden haben. Und manchmal muss man sich ja auch selber schützen, indem man auch mal Nein sagt und sagt, ich muss jetzt mal nach Hause, meine Tochter hat Geburtstag oder was auch immer. Ich kann das nicht noch machen. Wir haben viele Mitarbeiter, die motiviert sind, aber es geht leider nicht immer alles. Und wir kommen in der Gesellschaft auch immer mehr an den Punkt, wo wir irgendwann wahrscheinlich vielen Leuten oder mehreren Menschen sagen müssen, dass wir nicht immer allen alles mehr geben können. Ich habe keine Lösung für dieses Dilemma. Ich versuche, die Patientin, die einen Termin hat, so empathisch und vollumfänglich zu behandeln, wie es irgendwie möglich ist. Die Patientin, die keinen Termin bekommen hat, findet sicherlich auch einen anderen guten Brustkrebsexperten, entweder hier bei uns im Haus oder auch in der Region. Aber das glaube ich, dass das zunehmend schwieriger werden wird, leider, ja.
Wie ist das denn? Also ich kann mir ja immer schwer vorstellen, man zieht den Kittel aus und lässt alle Sorgen und Nöte raus. Sie sehen ja doch sehr viele Menschen, die wirklich sowohl psychologisches als auch physisches Leid ertragen. Wie geht das? Sie schmeißen sich ins Auto und machen einmal AC/DC an und dann ist alles vergessen? Oder wie läuft sowas?
Ja, natürlich nimmt man Sachen mit. Das ist immer unterschiedlich. Man muss aber auch versuchen, glaube ich, so ein bisschen seinen eigenen Kreis davon freizuhalten und nicht alles Leid der Welt mit nach Hause zu nehmen. Und ich glaube, das finden die Patienten auch gut, wenn man als Außenstehender die Patienten berät und objektiv berät, um nicht mit in die Sorgen und Ängste mit hineingezogen zu werden und dann eigentlich nicht mehr objektiv beurteilen zu können. Das gelingt aber nicht immer. Es gibt einige Schicksale, über die man auch Jahre später immer noch mal wieder nachdenkt. Und wir Ärzte sprechen ja natürlich auch untereinander über bestimmte Dinge. Wir haben extra Runden dafür, wir tauschen uns aus. Ich habe mit meinem Kollegen ein Büro zusammen zum Beispiel und da wird täglich über sowas geredet und das ist auch hilfreich, um das zu verarbeiten.
Wie sehr kommt man denn bei aller praktischen Arbeit, also eben vorzugsweise Frauen irgendwie zu helfen, mit der Brustkrebserkrankung umzugehen, selber irgendwie noch dazu zu forschen? Ist es etwas, was komplett getrennt ist und Sie können im Grunde nur Sekundärforschung betreiben und schlaue Bücher lesen? Oder ist es tatsächlich so, dass man auch noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen kann?
Ja, man muss unterscheiden vielleicht zwischen der Zellforschung an der Bench, wo man was pipettiert und so. Das habe ich früher gemacht. Auch eine Zeit lang ausschließlich. Aber jetzt machen wir im Prinzip klinische Forschung. Das heißt also, wir haben Patienten, die wir behandeln und es laufen klinische Untersuchungen, also Studien, zum Beispiel mit neuen Medikamenten oder neuen Kombinationen von Medikamenten, die erforscht werden sollen über ihre Wertigkeit in einer bestimmten therapeutischen Situation beim Mammakarzinom. Und da sind wir extrem aktiv. Wir schleusen sehr viele Patienten in Studien ein. Und der Vorteil für die Patienten ist, die haben auch ein besseres Netzwerk. Also die sind hier eingebunden, haben fixierte Termine, haben nicht den Stress, dass sie am Telefon hängen müssen und sich einen Termin besorgen müssen, sondern es ist alles geplant über eine gewisse Zeit. Sie werden behandelt und nachgesorgt. Und das kann man auch messen. Und das ist ganz interessant. Patienten, die in klinischen Studien behandelt werden, haben insgesamt ein besseres Outcome. Das heißt also auch, das wirkt sich positiv auf das Überleben aus, wenn man an einer klinischen Studie teilnimmt. Und das ist auch so ein bisschen unser Antrieb, weil wir das enorm wichtig finden, die Entwicklung in der Behandlung auch ständig voranzutreiben und sind dankbar, dass wir so viele klinische Studien auch machen dürfen.
Sie dürfen sich jetzt entscheiden, denn unser Format, was jetzt kommt, heißt
Nice oder Scheiß.
Die Kategorie, wo Sie loben oder ein bisschen schimpfen dürfen. Wofür haben Sie sich entschieden?
Ich finde nice, weil ich bin eher so der Typ, der sagt, wir müssen was Positives machen. Und nice finde ich unsere Patientinnen und ganz besonders nice freue ich mich immer, wenn die Patienten aus der Chemotherapie kommen und mir sagen, Mensch, ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt, als es war. Freiwillig will ich es nicht nochmal machen, aber ich bin dankbar für die Erfahrung und habe gesehen, dass es gut laufen kann. Und da bin ich immer ultra stolz auf die Patienten, dass sie so stark vor mir sitzen und das geschafft haben für sich gegen den Krebs. Und das finde ich mega nice.
Oh ja, das finde ich eine gute Sache. Und vor allen Dingen wünschen wir allen Patientinnen und Patienten, die an dieser Krankheit erkrankt sind, wirklich ganz schnell gute Besserung, viele Heilungschancen und Behandlungsmöglichkeiten. Und Ihnen wünsche ich weiterhin so viel Freude, auch über dieses Thema zu sprechen, weil ich finde es ganz wichtig. Denn ehrlich gesagt sind ja genau diese Themen, die uns nicht ständig umgeben, gerade die interessantesten. Insofern freue ich mich sehr, wenn wir uns spätestens nächstes Jahr im Oktober wieder hören. Ahoi.
Ahoi, vielen Dank.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.